Hallo bei Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge schon wieder. Es ist soweit und mal wieder ein Live-Gast. Also, was heißt live? Wir sind ja nicht nie live, aber er sitzt mir gegenüber. Timo Pritzel, hi, grüß dich.
Hey, hallo.
Schön, dass du es geschafft hast. Was heißt geschafft? War ja deine Idee eigentlich sogar, dass hier...
Ja, persönlich ist es immer besser.
Ist schon geiler, ja, ne? Und ja. Wir sind hier in Willingen gerade beim Bike-Festival, kann man ruhig sagen. Und unsere Wege haben sich hier gekreuzt und dann haben wir gesagt, ey, dann lass uns das doch hier machen. Und jetzt draußen ist arschkalt, wir sitzen im Camper und kochen dir gerade einen Tee. Du siehst auch sehr verfroren aus, ja. Ich habe mir schon Bier aufgemacht, weil einer muss ja Bier trinken bei dem Podcast.
Ich trinke Tee mit Timo.
Ja, du trinkst auch kein Bier, ne? Hast du mir schon verraten.
Ja. Ja.
Bist antialkoholisch unterwegs?
Ab und zu einen Wein finde ich schon gut.
Ah ja, hätte ich eine Flasche Wein holen sollen. Oder ein Prosecco.
Die ist mir zu süß.
Ist jetzt zu süß. Ja, ja. Ja, cool. Was bringt dich hier nach Willingen?
Ja, ich bin ja, glaube ich, mittlerweile auch das 20. Mal hier. Und ich bin froh, dass ich als Yogalehrer jetzt hier bin.
Das ist krass,
und dann entspannt noch ein bisschen die Berge hoch, ein bisschen fahren. Jetzt diesmal bin ich gar nicht so viel gefahren, weil mein Knie gerade so ein bisschen piekt. Aber einfach so präsent zu sein und Yoga zu unterrichten, ja.
Das ist cool. Das wird mir, also das ist ja auch die Story, die mich jetzt am meisten interessiert, wie man von einem der krassesten Freerider oder wie man es nennt, zum Yoga-Lehrer wird. Das ist eine lange Geschichte. Aber fangen wir weiter vorne an. Ich habe dich... ich habe dich kennengelernt, ja, also ich habe dich, glaube ich, eher kennengelernt als du mich, weil du ja der erste Typ warst, der einfach mal mit dem Fahrrad einen Backflip gesprungen ist. Hm. Mit dem Mountainbike, glaube ich,
ja,
oder?
Ja.
War das original der allererste oder der erste in Deutschland? Das war schon wild damals.
Ich glaube, dieser Österreicher, der hatte so eine, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Der
Walter Arthofer.
Ja, genau. Ja, der hatte irgendwie so eine spezielle Rampe gehabt und hat das gemacht. Sah gar nicht so wie so ein Biker aus, wie so ein Skifahrer.
Ja, ja. Das war auch mehr ein Artist, also genau, war gar kein Radfahrer so richtig, glaube ich.
Ja. Stimmt. Naja, also ich habe 96 habe ich meinen ersten Backflip gemacht. Ja.
Krass.
Ziemlich zeitnah dann, ich weiß gar nicht, wann der erste mit Mountainbike war, aber ich glaube, der war eigentlich schon auch ziemlich zeitnah dann, weil ich da ja für GT gefahren bin und ich dann halt einfach gemerkt habe, cool, ich kann Sport und Board und hatte einen coolen Teammanager und GT und dann Rainer Gerster damals auch schon kennengelernt und ich war erst so ein BMX-Team.
Ich wollte gerade sagen, hast du mit BMX, glaube ich, angefangen?
Genau, ja? Und dann später kam, aber das war schon 97, wo dann Mountainbike dazu kam. So.
Wie bist du überhaupt zum Radfahren gekommen? Vielleicht spuren wir mal ganz zurück.
Genau.
Weil du bist ja Berliner Jung.
Berliner
ist jetzt
Jung.
Nicht so Mountainbike-Epizentrum.
Ja, ja. Also meine Eltern haben total gerne Fahrradtouren gefahren und richtig fahrradverrückt. Mein Papa zwar beim TÜV und Motorradmechaniker, aber hat eigentlich Autos gehasst.
Ach echt?
Und war
wie
immer
kommt
so,
man dann zum TÜV? Ja. Weil er Autos hasst. Alle aus dem Verkehr ziehen. Sag, du kriegst keine Plakette.
Genau,
du auch nicht.
Als Fahrprüfer war auch bekannt dafür, dass...
Immer dein Teewasser kocht.
Super.
Was machen wir da jetzt rein hier?
Ich habe hier schon alles vorbereitet.
Hast du schon vorbereitet?
Meine Teekanne.
Das da kippe ich jetzt nur Wasser rein.
Einfach nur aufgegossen und dann...
Und das ist jugendfrei, was du jetzt hier trinkst, ja?
Meine Kräuter drin, ja.
Spezialkräuter?
Ja.
Spezial-Yoga-Kräuter, mit denen man total gechillt wird?
Genau, ich bin ja auch so hektisch und so laut und so zappelig.
Ja. Aber wenn du einschläfst, ich habe Platz hier im Camper. Du kannst direkt hier... Ich mache dir dann ein Bettchen.
Ja. Super. Also da muss man ein bisschen ziehen.
Ja, ein bisschen ziehen so. Okay, wir waren beim TÜV-Prüfer.
Ja, genau. Nee, und das hat mich auf jeden Fall supportet, da einfach schon längere Touren zu fahren. Und dann hatte ich schon 90, hatte ich, glaube ich, mein erstes Mountainbike. Oder nee, noch vielleicht 89, so ein 24 Zoll Kettler. Und dann habe ich ja immer die BMX-Zeitung gelesen und war ich dann, oh wow, es gibt ein Mountainbike von Mongoose. Und dann wollte ich halt Mongoose Mountainbike haben, habe eins bekommen.
Weil Mongoose auch BMX-Brand war damals,
genau,
oder?
Genau.
War das mit dem dreieckigen Oberrohr?
Nee.
Nee. Aber kennst du das von Mongoose? Die hatten eins, das hatte so in der Szene auch so, das hieß dann das Toblerone-Bike, weil das Oberrohr war wirklich so ein Dreieck. Also war so ein dreieckiges Profil.
So ein Fully war das dann, oder?
Nee, das war, glaube ich, auch schon auch noch ein Hardtail. Okay, das war sehr, sehr früh. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, das war's. Egal. Nee,
das war so ein normales Hardtail, so ganz schlicht. Und das hat mich einfach supportet. Und meine Eltern haben mich auch so beim BMX Race supportet, weil ich habe ziemlich früh mit Rennen angefangen, mit 6.
Das ist früh.
Ja,
Mit 6 habe ich noch gar nicht an Radfahren gedacht.
Ja, nee, weil, also ganz zurück.
Was bist du denn für ein Baujahr, wenn ich mal fragen darf?
77.
Ja, wir sind ähnlich, ne? Ich bin ja. 76.
Ja. Krass. Ja, ja. Genau. Nee, und dann ist der ET kam raus, dann waren mehr BMX-Räder in der Gegend. Und dann wollte ich auch ein BMX-Rad. Und mein Papa kannte und wir auch einen Motorradhändler, der dann auch BMX-Räder mit reingenommen hat. Dann war da schon mal so ein Kontakt. Der hat dann gesagt, wo die BMX-Bahnen in Berlin sind. Da war eine im Märkischen Viertel, eine in Charlottenburg. Und es war auch cool, so ein bisschen so einen Verein zu haben, die größeren, die einen so ein bisschen mitgeschleift haben. Und meine Eltern haben mich da voll cool unterstützt. Und dadurch, dass mein Papa beim TÜV war, hat er ab und zu sich einen Van erschlaucht, weil er denen dann gesagt hat, dass er den TÜV für den macht. So. Und so haben wir dann öfters einen alten Bus gehabt und sind zu den BMX-Rennen, wenn halt die Europameisterschaft in Schweden war oder in Dänemark oder sonst wo.
Ja.
Dann haben wir so sozusagen meine Eltern voll cool den Urlaub damit verbunden.
Also Vanlife. Ihr wart ja so mit die ersten Vanlifer, kann man sagen.
Ja, geil. Nee, dann echt so Ende der 80er, Anfang der 90er so.
Warst du erfolgreich im BMX-Race?
Ja, erstmal bin ich ziemlich viel hinterhergefahren, hatte so ein super schweres Rallye-Burner-Bike und die anderen hatten schon Titan, kleine Räder.
Ach, das gab's schon, ja.
Ja. Nee, ich war super motiviert und war dann, was war denn, ich war doppeldeutscher Meister und das war 93. War ich
das ist ja schon mal relativ gut, ne?
Deutscher Meister,
genau. Deutscher Meister schon mal nicht so schlecht.
Genau, bin auch damals, war ich total stolz, weil Sun Shippy damals war halt aber das geilste Team.
Ja.
Und dann war ich in dem ersten deutschen Sun Shippy Team.
Ah,
da war ich ja voll stolz, weil dann so wie Christoph Lübeck, Carmin Falco, Dylan Clayton waren so meine Idole im BMX Race vom Stil und Style und die Kleidung auch, die Bikes. Und dann war ich da auch in dem Team und bin doppeldeutscher Meister da geworden. In dem Jahr auch Achter bei der WM geworden und bei der Europameisterschaft auch Cruiser und 20 im Finale gewesen. Also es war echt schnell.
Krass.
Es war auch gutes Timing, weil da war ich gerade so Pubertät, so ein bisschen größer geworden, ein bisschen mehr Muskeln und hatte ein Praktikum im Fitnessstudio gemacht, was eine Stunde entfernt war und bin jeden Tag eine Stunde hingeradelt und zurück eine Stunde und weil da nicht viel zu tun war, durfte ich auch trainieren und das war genauso gutes Timing. Ja.
Ein Fitnessstudio in Berlin, was eine Stunde weit weg ist?
Ja, im Grunde, weil es war so ein von meinem Lehrer, der war halt immer so, der war wie seine Frau Golf. Ärztin und die haben Golf gespielt und die haben so ein Villa, wie hieß es, Villa Grunewald Fitness und wie sowas.
Okay.
Und da habe ich dann ein Praktikum gemacht.
Sauber, ja cool. Und dann, wann ging das mit dem Mountainbike los? Als der Mountainbike-Trend kam? Oder?
Genau, kurz, erstes Mountainbike-Rennen bin ich 91 gefahren, weil ich auch...
Ich 92.
Sehr geil.
Ja, sehr auch Cross-Country?
Ja. Und war einfach, weil ich es cool fand und auch Freunde aus dem BMX-Club auch schon Mountainbike-Rennen gefahren sind. Der Marco Manta ist so ein bisschen mein Mentor und der hat mich mal so ein bisschen mitgeschleift. Da haben wir da auch schon Trainingsrunden gemacht auf dem Mountainbike und bin halt immer so ein bisschen damit aufgewachsen. Und als ich dann für GT gefahren bin, Sport und Port, habe ich 96 angefangen. Dann bin ich auf die Bike-Festivals mitgekommen mit GT. Ja.
Du bist, wenn du Marco Manta sagst, das war doch Hawk, oder? Hawk-Team?
Genau, ja.
Warst du damals in Tabatz bei dem?
Ja.
Ich glaube, da habe ich dich das erste Mal wahrgenommen, wo die ganzen Hawk-Fahrer da rumfuhren und alle dachten, boah, jetzt kommen die BMXer und wollen dir ja was zeigen. Und man muss sagen, einige sind ein bisschen sang- und klanglos in die Büsche gefahren, aber viele waren auch gar nicht hier langsam.
Ja, das
war schon krass. Da waren viele Mountainbiker ein bisschen pisst. War da nicht auch den Nils-Peter Jensen dabei? Nee, der kam später, ne?
Das kam, glaube ich, später.
Der kam später.
Nee, stimmt, das hatte ich auch ausgeklinkt. So dieses Jahr, Hawk war so mit mein erster Sponsor. Der Marco und ein anderer BMXer in Berlin, Norbert Haller, ein alter BMXer, die haben das schon ein bisschen weitergedacht. Damals halt irgendwie schon, was war das, 24, 26 Zoll, so eine Art Jump-Hardtail gehabt.
Mhm.
Und auch der Hawk-Rahmen-Jumpbike sah echt sehr cool aus. Mit Federungen und so kannte ich mich gar nicht aus. Und dann auf einmal, weil die da irgendwie einen Deal hatten mit DSF, war ich da auf dem Downhill-Rennen und bin dann mitgefahren und es war okay. Aber hatte jetzt nicht so die richtigen Skills.
Ja, aber trotzdem bist du dann irgendwie nach und nach Mountainbiker geworden, oder?
Ja, weil das hat sich dann einfach so entwickelt, dass ich immer so ein bisschen mitgesprungen bin und immer Spaß hatte. Ja. Gemerkt habe halt, ey cool, so habe ich mehr Wert bei den Sponsoren.
BMX war irgendwie out oder ich
weiß gar nicht, wie das damals war. Ich meine, ich bin ja 98, war ich Weltmeister.
Ja, ach krass.
Und
Eben warst du noch Deutscher Meister, jetzt bist du schon Weltmeister. Steile Karriere.
Vielleicht muss ich da nochmal kurz zurück. Also ich bin Race gefahren, 14 Jahre. Als ich dann nach der 10. Klasse hatte ich keinen Bock, eine Ausbildung zu machen. Hatte die Idee, guterweise einen Brief an eine BMX-Zeitung zu schreiben, an eine American BMXer, nach einer Host-Family zu fragen. Und dann bin ich nach Las Vegas gekommen.
Ah ja, die Story.
Um da halt, genau, die kennst du auch so ein bisschen, die Story, die BJ-Story.
Ich würde aber ungern in die Tiefe gehen, dann müssen wir den Podcast FSK 18 machen.
Nee, genau, also ja, mein Traum einfach dahin zu gehen, wo BMX herkommt. Und da meine Schwester hat mir da auch geholfen, weil sie hat ihren Tanztraum gelebt als Tänzerin in Kalifornien, hat dann ihren Mann auch in Kalifornien kennengelernt. Und dann war das so, weil ich sie mit 15 besucht hatte einmal, dann war das so ein wenig so weit weg. Okay, meine Schwester ist 5 Stunden entfernt.
Aber Katzensprung in Amerika, 5 Stunden.
Ja, ist ja genau. So. Genau. Ja. Aber ich meine, dann stand ich da am Flughafen und dann war so eine White Trash Familie. Die waren dann, okay, wir sind jetzt Mama und Papa für dich, so nach dem Motto. Und also so ein bisschen Trailerpark, ganz basic, ein bisschen dumm, die Amis, aber sehr nett und ich bin total dankbar, dass die mich da aufgenommen haben.
Wo war das? In welcher Bundesstaat?
Las Vegas.
Las Vegas, oh, okay, ja. Cool.
Ja. Aber halt sehr geile BMX-Szene und dadurch habe ich gleich Leute kennengelernt, Freunde gehabt und ich war so motiviert, einfach ein Traumleben, 17.
Ja, Wahnsinn.
Und war deutscher Meister und der Gastvater, der hat irgendwie gesehen, dass ich deutscher Meister bin und war so, oh cool. Und der hatte den Traum, ein gutes BMX-Team zu haben und deswegen hat er mich rübergeholt. Mhm. Also was heißt rübergeholt? Er hat mir geholfen halt. Normalerweise, wenn du mit einer Organisation gekommen bist, musstest du irgendwie 10.000 D-Mark zahlen und hattest so ein bisschen immer so Aufpasser und das hatte ich gar nicht. Und der hat mich da angemeldet, Papierkram gemacht, war dann irgendwie in der Schule und wie keiner hat sich so ein bisschen, 3.000 Leute, keiner hat sich für mich interessiert, was auch okay war, aber es war schon so ein bisschen, weißt du, da waren da die Cheerleader, die Footballer, die Nerds, die Skater, die Heavy Metal, die Mexicans, Second Language. Und ich war irgendwie so ein bisschen so in der Mitte und war auch ein bisschen schüchtern und ein bisschen.
Gab nicht viele BMXer oder?
Nee, da waren wir leider nicht auf der Schule.
Okay.
Ja. Und dann habe ich so mein Ding gemacht. Aber dann in der Second Language Klasse am Anfang, die waren eigentlich am coolsten, die Mexikaner, und da hatte ich auch eine gute Lehrerin. Aber die anderen, die Lehrer, die waren sehr abgestumpft und wie und auch war irgendwie nicht so eine Gemeinschaft.
Und welchen Bildungsweg hat es denn in Deutschland eingeschlagen? Das war ein ganz normales Austauschjahr, genau, oder?
Das war, ich bin nachher
10. Wenn du 17 bist, ist ja schon
genau,
ein Gymnasium dann, oder?
Nachher 10. Gesamtschule gehabt und ich wollte nicht ein Abi machen, und weil ich einfach Fahrrad fahren wollte.
Also du hattest gar keinen konkreten Berufsplan?
Nee.
Du hast gesagt, ich fahre jetzt erstmal Fahrrad und gucke mal, was passiert. Ja. Und das machst du bis heute, würde ich sagen. Sonst würden wir nicht hier sitzen.
Ja,
ich hab's auch
Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn, ja.
Das ist doch cool.
Ja, auch, ich meine, als ich zurückgekommen bin, war ich dann so, okay, und was jetzt? So meinen Traum gelebt. Und dann habe ich erstmal so Nebenjobs gemacht, habe immer mit BMX-Shows so ein bisschen Geld verdient auch. Habe ein bisschen Messebau gemacht, habe dann als Postbote gearbeitet, Fahrradpostbote in Berlin, Adlershof und Schöneweide.
Ja.
War auch eine gute Erfahrung, mal zu sehen, wie so ein normaler Job ist, 6 Tage die Woche.
Ja.
Und wie so das Leben sein kann. Ja, was war das genau? Dann 96 war das. Und dann durfte ich einmal nicht zum Bike-Festival nach Riva, weil ich als Postbote gearbeitet habe. Und dann habe ich da aufgehört und dann ging es Gott sei Dank immer weiter.
Ja, geil.
Ja.
Aber immer noch nicht habe ich gecheckt, wann kam so der Punkt, wo du aus dem Mountainbike gestiegen bist.
Ja.
Oder war das so voll
fließend? 99, 2000 bin ich so ein bisschen mehr Mountainbike gefahren und dann für Feld damals, als es dann GT vorbei war.
Stimmt.
Und dann habe ich beim Bike Magazine Shooting John Cowan kennengelernt und da haben wir für die Bike Dirt Jumper getestet. Tarik Rasuli war dabei, Jason Richardson, Tibor, ich glaube Christian Blecher war Fotograf.
Geil, Dirtjumper war noch eine eigene Kategorie.
Ja, yeah, Innerbike so.
Wahnsinn.
Yeah.
Undenkbar heute.
Ja. Und dann habe ich denen halt so meine Spots gezeigt. Die haben alle bei mir geschlafen und dann habe ich John.
Also in Berlin.
Genau.
Ja.
Hab den John besser kennengelernt und dann hat er diesen Helltrack. Er hat der erste war schon draußen. Ich kannte den gar nicht. Und den zweiten hat er geplant.
Was ist Helltrack? Müssen wir hier unsere Hörer abholen.
Ja, schon New World Disorder. Ja. Damals, als die Leute noch DVDs und VHS-Kassetten gekauft haben, war das der Mountainbike-Film. Einfach so, wo einmal im Jahr ein Film rauskam, Premiere in Las Vegas oder an anderen Festival, mit riesengroßem Budget.
Ja.
Und waren so, die haben auch sehr gute Skifilme gemacht und Snowboardfilme. Ich glaube, nee, nur Ski. Und ja, und ich kannte das gar nicht. War so, ja klar, gerne, John ist cool. Und ich wusste, der kennt sich aus. Und dann stand ich auf einmal in der Wüste von San Diego auf Helltrack.
Geil.
Im Helltrack, genau.
Ja, sauber. Und dann warst du Mountainbiker.
Ja, ich meine, davor war ich auch schon so ein bisschen. Ich meine, da auch, ich fand BMX schon cooler, weil für mich, ich meine, als wir uns kennengelernt haben, musste ich mir die Beine rasieren beim Shooting.
Ich habe gerade überlegt, wann haben wir uns eigentlich kennengelernt? Das waren wir im Geiger, ne? Ja. In Südfrankreich.
Ja, also ich meine, total geiler Job. Ich als BMXer, ich dachte, ey, in Frankreich 150 D-Mark ab Tag und Fahrradfahren, sehr geil.
Ja. Mach ich. Aber Beine rasieren.
Aber Beine
rasieren. Und dann, was ist denn jetzt los, ey? Das war damals so, du musstest Beine rasieren.
Ich weiß, du hast noch nur bis zur Radlerhose die Beine rasiert.
Und bis zum Socken, nur so das Zwischenstück. Das habe ich lange Zeit so praktiziert, weil es einfach, ich fand es auch komplett affig, aber ich meine, mittlerweile ist ja auch, die Cross-Country-Fahrer machen es, glaube ich, noch ein paar Rennrad, da macht das ja auch ein bisschen Sinn. Aber damals waren ja, da gab es ja auch nur die Mountainbiker. Also gab es ja nur den Mountainbiker. Heute hat sich das ja so aufgefächert, ne? In Enduro und Tourenfahrer und Downhiller und Freestyler und keine Ahnung.
Aber ich fand damals halt auch so der Stil, so die Fotos in den Magazinen waren immer mehr so Fotofahrer und es war nicht so wie eine Skateboard-Zeitung, eine Snowboard-Zeitung, eine BMX-Zeitung, die du aufschlägst. Und so richtig den Lifestyle, die Szene habe ich nicht so gespürt. So.
Nee,
ich habe schon auch immer die Bike und die Mountainbike gelesen und habe auch irgendwie früher die Sticker gesammelt und war auf der Eurobike und war ein Teenie, der Autogramme und Sticker gesammelt hat. Aber so dieses, dass mich das so gecatcht hat, wie beim Skaten, BMX, Surfen, so dieser Lifestyle, war noch nicht so da. Aber dann bin ich ja also so mehr eingestiegen und war dann auch zum Beispiel 2002 das erste Mal auf dem Fully. Und da in Kanada haben die mir halt dann einfach die North Shore Trails gezeigt. Und es war dann so, wow, okay, die Welt, das ist so geil. Das ist der absolute Traum in der Natur. Und so die Menschen in Kanada, die Szene, die haben mich ja da so welcome empfangen. Und das war halt ein Traum, das so kennenzulernen.
Naja, nee, aber was du sagst, das stimmt. Diese gerade Bike und Mountainbike, die waren damals schon sehr steril, so kann man fast sagen. Ne? Das war immer so, alles so perfekt aufeinander abgestimmt. Und ja, es waren keine Lifestyle-Magazine wie manch andere. Also
waren noch nicht so viele Rider-Owned Companies, ne? Nur so Leute, die so eigenes Ding gemacht haben, Fahrer, die irgendwie mehr wussten, worum es geht. Und einfach dadurch, dass ich BMXer war und dann auch ein bisschen Baggy-Hosen und so weiter. Das durfte ich ja irgendwie fast gar nicht tragen. Auch
verboten.
So, New World Disorder musste ich mit Jersey fahren. Ich wollte mit einem T-Shirt fahren, aber nee, musste mit Jersey fahren.
Ach, witzig.
So, ne? Ja. Ich weiß, auch okay, ist ja auch cool, der Style.
Ja.
Aber am Anfang war ich mal ein bisschen ausgelacht worden mit meinen Baggy-Hosen.
Und dann haben sie irgendwann die alle angezogen. Ja. Ne? Ja, ist so. Ja, das ist ja auch, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, früher wurde, sind so die Leute auch im Down-Lycra gefahren, ne? Enge Sachen, weil es gab ja eigentlich auch nichts anderes für Fahrradfahrer. Ja. Es gab ja nur das enge Zeug. Und dann kam doch, ich glaube, das war 97 oder so, Sean Palmer und fuhr auf einmal mit Motocross-Sachen da den Berg runter.
Ja.
Ja, erstmal war das ein Clown, hat man gedacht. Und ich weiß nicht, drei Rennen später fuhren schon die nächsten mit Motocross-Sachen und so, weil es einfach auch cooler aussah und mehr Style da in die Szene brachte. Und ich finde ganz spannend, was jetzt im Weltcup passiert, weil jetzt fahren sie ja eigentlich alle wieder in Wurstpelle, ne? Also wieder komplett enge Sachen. Die kriegen es zwar hin, dass es irgendwie cool aussieht, aber also vor 10 Jahren wären die heutigen Sachen, die heutigen Klamotten undenkbar gewesen. Weil die hatten ja irgendwann mal, ich glaube, die UCI hat ja sogar enges Lycra verboten im Downhill. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber das haben sie aus Style-Gründen verboten.
Okay, wusste ich gar nicht.
Ja, doch, das stand in den Statuten, in dem Reglement, weil es de facto ja schon schneller ist. Also die Strecken sind ja mittlerweile deutlich über 40 km/h fährst du da im Schnitt. Und ich glaube so ab 40, 35, 40 beginnt Aerodynamik schon ein Faktor zu werden. Und dann haben die gesagt, nee, ey, ihr bleibt mal bei euren coolen, lässigen Sachen, weil Downhill ist ja auch eine coole, lässige Sportart. Und aber irgendwie, ich weiß gar nicht, ob sich das Reglement geändert hat, weil mittlerweile sind die Sachen ja echt wieder hauteng, ne, dass die fahren. Also gerade die Mädels Wobei die Jungs auch, also das ist schon...
Ja, ich meine, die Retro-Sachen finde ich jetzt total geil und ich finde auch cool, so zurückzublicken, wie die Bikes damals aussahen und die Pioniere und die Mountainbike-Geschichte auch. Und aber ja, und wieder auch als BMXer, das hat mich schon ein bisschen berührt. Ich habe manchmal mir zu viel Gedanken gemacht, was andere sagen, weil ich habe echt fast einen Shitstorm dafür bekommen, dass ich Mountainbike gefahren bin. Mountainbiken war so ein bisschen für die BMXer wie Inline. So.
Ja, ja,
klar. Also, das war jetzt einfach... obwohl halt, ich meine, wenn man zurückguckt, die BMXer wie Brian Loeb, Cedric Garcia, Anne-Caroline Chausson, Tinker Kuares.
Der Tinker war auch ein BMXer?
Ja, logisch. Ach, krass. Logisch. Und die sind alles so viele da BMXer, die da richtig gut... John Tomek.
Ja. Der war auch BMXer?
Ja, logisch.
Straßenfahrer war der?
Nee, BMXer.
Straßenfahrer? Nee. Da wette ich mit dir.
Nee, 100%.
Dann war er beides.
Das kann sein, aber auf jeden Fall in der BMX Plus habe ich ihn gesehen und auch Rennen gefahren. Und
weil der ist ja seine ersten Mountainbike-Rennen, ist er mit Rennradlenker gefahren.
Ja, yeah, stimmt.
Also der kommt safe von der Straße. Gut, vielleicht ist er auch BMX gefahren.
Heißt ja nicht, dass er von der Straße kommt, aber dass er einen anderen Stil da rein gemacht
hat. Ja, ja.
Also, er ist auf jeden Fall BMX-Rennen gefahren.
Ja, der hat ja auch, also Tomek war auch stylmäßig immer ziemlich weit vorne. Der hat auch viele Sachen probiert.
Total cool.
Also auch, ich weiß, ein Caprun, wo er mit seinem schwarzen Lackanzug da runterfuhr. Also genial, das sah so geil aus.
Den habe ich auch mal irgendwie in Berlin beim Grunewald Cup gesehen, World Cup.
Ja, ah, geil. Ja. Stimmt, in Berlin wäre sogar mal Mountainbike-Weltcup. Mhm. Das waren noch Zeiten.
Ja.
Ah, ja. Nee, aber Mountainbiker und BMXer, ich weiß, die mochten sich nicht so richtig. Der Frank Weckert, Lippe, kennst du ja auch noch, ne?
Ja, logisch.
Ja, logisch. Der hatte da sein Downhill-Magazin ja gegründet seinerzeit und sie saßen ja in, ich weiß gar nicht, Wuppertal oder Solingen, ich glaube Solingen damals, in der Redaktion zusammen mit der Freedom BMX.
Ja.
Weil war ja selber Verlag. Und immer wenn man da drin war, dann merkte man so dieses kleine Spannungsfeld, was dann doch entstand. Und auch immer die Sprüche, die sich so hin und her gedrückt wurden. Und ich glaube auch wirklich, die eine Disziplin hat die andere einfach nicht gemocht, weil BMX war so Freiheit, so, ich vergleiche es gerne mit dem Skaten. Und dagegen war Mountainbike ja schon ziemlich spießig.
Ja, aber trotzdem total spaßig und es war richtig cool. Ich bin richtig dankbar, da halt am Anfang einfach so dabei gewesen zu sein, als Freeriden sich, hatte ich ja davor, ich war da nicht der Erste, aber dass es nur mehr losging einfach.
Mhm.
Und natürlich als BMX-Weltmeister hatte ich die Skills auf dem Bike und dann war das... waren das immer sehr viele spaßige Jobs, ja.
Auf jeden Fall, wie hast du denn den Daniel kennengelernt? Also Daniel Geiger, muss man sagen, ist einer der besten Fotografen im Mountainbike-Bereich gewesen in der Zeit. Und ich weiß noch, der hat dich irgendwann mal zum Shooting mitgeschleppt. Und ich kannte dich schon, wusste hier der Backflip-Timo. Aber wie hat der dich kennengelernt eigentlich?
Ich weiß gar nicht, ich glaube, und wir einfach auf dem Festival. Oder?
Der hat immer Leute irgendwo rausgegraben. Es war immer
spannend. Weil, Feld war er später. Ich hatte dann bei Sport-Import-Shootings mit Daniel. Das war eigentlich später so. Aber wie wir uns direkt kennengelernt haben, weiß ich gar nicht mehr. Aber es war einfach eine gute Truppe und hat Spaß gemacht.
Ja, crazy. Und dann New World Disorder.
Genau.
Ja. In welchem Teil bist du drin?
2, 3, 4 und im 5. Bonuspart, ja.
In 4 Teilen?
Mhm.
Alter. Du bist ja viel mehr Star, als ich dachte. Ach, so ein Autogramm für mich.
Wahnsinn. Nee, das war schon echt cool, weil dadurch, dass die Kids das halt in Kolumbien, Venezuela, sonst wo gekauft haben, wenn man dann irgendwo unterwegs war in der Welt, dann kannten die einen halt wegen dem Film. Ne?
Ja, Wahnsinn.
Und das, jetzt geht es ja auch so ein bisschen mit Social Media oder YouTube-Star, wenn Leute ihren Namen so aufbauen. Aber das war halt echt war ich sehr dankbar, dass ich da so schnell drin war. Ich meine, natürlich hat es auch geholfen, dass ich Crankworks auch vorne mitgefahren bin, zweiten Platz gemacht habe oder auch Red Bull Freeze Ride oder Sea Otter Classics zweimal gewonnen habe.
Ach, krass.
Und das hat schon auch geholfen, dass ich genau in der Zeit da auch Contests vorne mitgefahren bin.
Ja,
so.
Klar.
Ja.
Aber diese Medienwelt, die hat sich schon hart verändert seitdem, ne? Also früher reicht es ja in Anführungsstrichen, ein guter Athlet zu sein.
Ja.
Und dann wurde der Rest ja für einen gemacht, oder? Also ich meine, dann kamen die Fotografen auf dich zu, dann kamen die Magazine auf dich zu, dann kamen Filmemacher auf dich zu und so.
Ja.
Und heute, klar, wenn du eine komplette Ausnahmetalent bist, wahrscheinlich ist das immer noch so, aber im Grunde genommen muss man ganz schön viel selber machen.
Mhm. Ja, total. Ist auch echt eine Kunst. Und ich finde es auch echt cool, wie einige das schaffen, die irgendwie so ein Allround-Talent sind. Jasper Jauch zum Beispiel, so in YouTube und seinen anderen Sachen und vielseitig. oder andere, die es echt gut machen. Ne?
Der muss ja auch der Typ dafür sein, ja, ne? So Selbstdarsteller. Und ich hatte gerade in einem der letzten Podcasts, war Stefan Herrmann da, ich weiß, den kennst du ja auch.
Logisch, ja.
Urgestein der Szene und gut, der ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste und der sagt auch ganz
offen. Was heißt auch?
Ja, ja, wir sind ja jetzt auch keine Teenies mehr, ne? Ich meine, guck mal, du trinkst einen Tee. Hallo. Früher hätten wir uns beide ein Bier getrunken. Was wollte ich jetzt sagen? Und der sagt halt auch, er hat halt auch echt Struggle mit dieser Social-Media-Welt, weil er da auch nicht der Typ für ist. Mhm. Und er hat die These aufgestellt und ich finde, da ist echt viel dran in großen Bereichen. Er sagt, die Verpackung, wie man etwas verpackt, ist teilweise wichtiger als der Inhalt geworden. Ne? Mhm. Also, und ich finde, das sieht man auch oft, wie Leute sich auf Instagram oder so darstellen. Und wenn man die dann tatsächlich mal trifft, dass sie wirklich gerade so das Fahrische, die Erwartung gar nicht trifft.
Ja.
Das war, das ist, sowas wäre früher nie passiert.
Ich verstehe auch so die Firmen. Ich bin ja da auch oldschool manchmal, wo ich mich dann in den letzten Jahren noch mal so beworben habe. Dann kommt immer dieses, ja, und hast du die Klicks und Likes hochgerechnet? Und dieses, ich so, ja, ich verstehe es. Aber die andere Seite gibt es ja auch noch, dass man irgendwie, wenn man bei den Camps, wenn man jetzt irgendwie Beispiel, zum Beispiel Holger Meier, der irgendwie so ein charismatischer Typ ist, den alle kennen, der irgendwie so viele Camps im Jahr macht und die dann, die Camp-Leute wissen genau, was er für Fahrradteile am Bike hat.
Absolut.
Und so halt auch einfach sehr viele Leute anspricht. Ne?
Ja, und ist ja auch ein viel direkterer und intimerer und, und nachhaltigerer Kontakt. Ne? Ja. Das ist. Du kannst ja heute auch theoretisch hingehen und sagen, ey, ich bezahle jetzt, weiß ich nicht, Brad Pitt bezahle ich jetzt 500.000 Euro und dann macht er 3 Storys mit meinem Produkt. So, ich glaube, sowas gibt es ja, ne?
Ja.
Aber es ist ja null glaubwürdig. Also wenn Brad Pitt jetzt mir einen SQ-Lab-Sattel ins Gesicht hält, dann glaube ich dann, dass der gut ist. Weiß ich nicht. Ja. Wenn es ein Timo Pritzel macht, bin ich schon eher geneigt, das zu glauben. Ne?
Stimmt, weil
ja, und weil... Du bist halt auch ein Typ, den kennt man und keiner mit 450.000 Followern, weil das verwässert so, finde ich, ne? Also, aber das ist stimmt, was du sagst, dass viele Firmen einfach nur hier Reichweite.
Ich meine, bei manchen, ich verstehe es ja auch so, ich finde es ja auch spannend, wie Marketing funktioniert. Keine Ahnung, wenn jetzt wie eine Schauspielerin und ein Kinderbike präsentet und die authentisch ist und ihre Kinder damit zeigt und die 200.000 Followers hat, und die dann einfach so viel mehr erreichen und dann wirklich da einige das einkaufen, verstehe ich, dass das so super klappt, das Marketing. Und wie gesagt, auch voll Respekt für Leute, die es so gut machen.
Ja.
Jetzt sowas wie Fabio Wittmer, und es ist ja Wahnsinn, wie viele Leute den kennen und was für eine Reichweite der hat und wie viele Leute da, was er da für Mountainbike macht.
Ja, aber wenn wir beim Beispiel Kinderfahrräder bleiben, kennst du die Marke V-Pace?
Mhm,
ja. Ja, und die haben jetzt keine Riesenreichweite, die haben auch keine Top-Athleten. Und die Räder verkaufen sich trotzdem, glaube ich, sehr gut. Und jeder, der ein bisschen Ahnung hat, will so ein Rad haben, weil die einfach ein geiles Produkt haben.
Ja.
Und das finde ich dann immer viel geiler.
Finde ich auch total.
Also wenn da Gehalt hinter ist und nicht, weil es irgendwelche Promis benutzen. Naja. Hast du heute schon Yoga gemacht? Machst du jeden Tag Yoga, oder?
nicht jeden Tag, aber ich habe heute früh Yoga unterrichtet.
Ja.
Ich hatte eine sehr nette Klasse. Ich mag den Job, weil das immer so dankbar ist. Es sind oft dann auch Yoga-Anfänger dabei. Und hier beim Festival sind oft einfach sehr verkürzte Marathonfahrer, Sportler. Also
ich bin sowas von verkürzt, Alter. Ich kann dir gleich mal zeigen. Ich erschrecke mich mal selber vor mir. Da kannst aber du vielleicht gleich mal ein paar Tipps geben, wie ich das mit wenig Handgriffen wieder in den Griff kriege.
Ja. Die Wunderpille, zack, zack.
Dann ja, die gibt es wahrscheinlich nicht. Ne?
Nee,
ist aber wie immer Arbeit, oder? Wie mit allem.
So ein bisschen, ja. Aber es bringt echt viel. Ne? Und es geht auch ziemlich schnell, weil dieses, wir sagen mal, wir haben keine Zeit, aber dann dieses 10, 20 Minuten, wenn man eine lange Tour fährt, dann halt einfach mal ein bisschen in die Taube gehen, ein bisschen die Squat-Position, ein bisschen die Leiste stretchen.
Man hat so viel Zeit im Grunde genommen.
Ja.
Ich habe mir auf meinem Handy jetzt so einen Timer, den kannst du bei Instagram, kannst du einen Timer einstellen, hast du das auch?
Habe ich auch. Ja.
Habe ich auf 30 Minuten gestellt, das finde ich relativ viel.
Ja.
Ey, und wie oft diese sind, die hast du manchmal schon am Vormittag weggeraucht.
Diese scheiß Dopamin-Hits.
Und dann denke ich mir, ey, hättest du doch die 30 Minuten jetzt zum Beispiel Yoga gemacht oder irgendwas Sinnvolles, scheiß drauf.
Spazieren gehen
und nicht diesen Kackapparat in der Hand gehabt.
Ja.
Also ich meine, wenn man in der Hand hat und was wirklich macht, man sucht was, man arbeitet was, man telefoniert, alles gut, ne? Aber einfach nur sich die Sachen da reinziehen, das ist schon stumpf, ne?
Ja. Nee, und es ist ja auch bewiesen, dass das süchtig macht. Und
nicht glücklich.
Und kennen wir alle. Und dieses, für mich, sag mal, dieses mit Informationen zuballern. Ich muss auch immer die erste Stunde und letzte Stunde des Tages, muss ich mal richtig aufpassen und richtig diszipliniert sein, weil ich merke einfach, mir geht's besser, wenn ich das Handy dann weglege und morgens einfach erstmal und wie ein paar Übungen mache und erstmal gucke, ey, was ist denn heute eigentlich wichtig, bevor ich so zugeballert werde.
Also du liegst nicht abends mit Handy im Bett vorm Einpennen?
Nee, auf keinen Fall.
Nee, ja, ich mache das leider viel zu oft, und aber ich versuche es mir auch wieder abzugewöhnen. Ja. 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 Das ist bescheuert.
Ja. Nee, weil dieses, für mich ist es so, dieses, man füttert sich von außen, so wie Ernährung wichtig ist, ist dann auch, wenn eine Stunde und wie Horrornachrichten in der Welt und was, Startpage, Social Media, wirst du so zugeballert. Und ich merke mal, wie mein Kopf richtig voll ist dann.
Ja, ja.
Und ich dann halt auch gar nicht so richtig auf meine To-Do-Liste komme und einfach, was ist denn gerade wichtig, weil ich so zugeballert bin. Ja.
Ja, und selbst wenn man nicht nur Scheiße, also nicht nur Horrornachrichten oder so guckt, selbst wenn du nur, weiß nicht, lustige Tiervideos guckst, auch das hat ja keinen Mehrwert am Ende.
Ja.
Ne?
Ja. Das ist, ich meine, klar, es kann auch immer irgendwie mal einfach eine geile Serie sein, die einen Spaß bringt und man irgendwie lacht und weint und oder entertained ist, ist auch voll okay.
Ja.
Es muss jetzt nicht immer alles so super strict sein, aber ich glaube, wir kennen es ja alle. Und ich habe eine Statistik, die ich gesehen habe, die meisten haben so 3-4 Stunden am Tag Screentime, die Teenies noch länger. Und am Ende deines Lebens wären es 9 Jahre deines Lebens.
Oh, scheiße. Nee, aber 3-4 Stunden habe ich aber auch nicht, garantiert nicht.
Ja, aber überleg mal, du bist zum Sterbebett und sagst, ey, geiles Leben, aber 9 Jahre vom Handy.
Ja. Ich finde es schon heftig, wenn du jetzt nochmal zu diesen 30 Minuten Instagram pro Tag, wenn du das rumrechnest, sind das auch 3,5 Stunden die Woche. Mhm. Das ist schon viel. Das ist ein halber Arbeitstag.
Ja.
Das ist Wahnsinn, die du einfach nur so wegscrollst. Egal, wir schweifen so ein bisschen ab. Ich wollte ja eigentlich noch wissen, wie kommt man denn davon zu so einem, ich sage es mal klischeehaft, biersaufenden, Rockmusik hörenden Freeride-Typ, der die Backflips in die Wüste von Arizona zimmert, zum gechillten Yoga-Lehrer?
Also ich war noch nie so der richtige Party-Hengst.
Okay.
Auch weil ich schon ziemlich früh ziemlich viele Allergien hatte und dann Bier getrunken habe und dachte, fuck, was ist denn hier los? Und wie macht das nicht so einen Spaß? Der Grund mit dem Alkohol und in Australien, weil ich bei den X-Games BMX 19...
Die gab es ja auch mal, ne?
X-Games. 1998 und habe bei der Party da und wie die australischen Frauen waren ganz interessant und ich habe zu viele Cocktails getrunken und am nächsten Tag habe ich mir die Leber geprellt. Ne?
Schön.
Und es war dann so, okay, ein Zeichen von oben. Habe einen Backflip No-Foot gemacht und bin irgendwie doof gelandet und dann mit dem Bauch auf der Pedale gelandet. Und das war echt ein ekelhafter Schmerz und ich hatte so ein bisschen Panik, weil ich mir schon die Niere gerissen hatte, 96, und auch ein Jahr vorher die Milz gerissen hatte, als ich beim Snowboard-Contest in eine Hip gesprungen bin, die sehr geil war, aber dann im weichen Spot gelandet bin.
Ach, Snowboard bist du auch gefahren?
Nee, also mit Mountainbike im Schnee eingeladen war.
Ach, geil.
Und und diese Schmerzen vom Nierenriss, die waren echt ziemlich heftig. Ja.
Mhm. Ja. Was war deine krasseste Verletzung? Oder einfach die Summe aller?
Nee, eigentlich so dieses, ich hatte genau das, der Grund, warum ich zu mir gekommen bin, waren meine Rückenprobleme. Und das hat so weh getan, dass ich, selbst Cortisonspritzen haben nicht mehr geholfen. Und ich hatte auch irgendwie auch eine Entzündung im Körper, Sakroilitis.
Aber wo kam Rücken her? Einfach Abnutzung vom Sport? Oder?
Ja, Abnutzung und die ganzen Stürze, die im System gesteckt haben. Das nicht stretchen. Ich hatte immer so ein bisschen so ein Hohlkreuz. Meine Bänder vorne waren so verkürzt, dass mein Becken nach vorne gekippt war. Dann war ich so ein bisschen Entenarsch.
Mhm.
Und Hohlkreuz und dann halt einfach die ganzen Stürze, weil ich habe so viele Gehirnerschütterungen gehabt und so viele krasse Dinger. Und dann in Kombination, dass ich dann auch Schmerztabletten genommen habe, hängt ja auch immer alles zusammen, wie dein Magen-Darm funktioniert. Und dann haben die mir halt gesagt, nach dem Bluttest, ja, du hast hier auch Morbius Besteriff, du hast Rheuma, dein Rücken wird krümmer. Und dann eine Spezialistin fand es ganz cool, dass ich ein junger Athlet war und meinte dann zu mir, ich soll in 3 Monaten wiederkommen, damit sie mir zeigen kann, wie der Rücken krümmer wird. Und das ist ja auch so die Ärzte, die...
Wie der wieder gerade wird.
Nee, krümmer wird. Weil die wollte mir zeigen, dass ich, also die hat so gesagt, du bist krank und ich kann, das ist so. Und
ich zeig dir, wie es noch schlimmer wird.
Genau.
Geiler Arzt.
Genau, super. Und ich Gott sei Dank habe ich so innen drin, weil ich so, nee, es kann es nicht sein. So. Es war aber heftig, weil ich bin damit die ganzen Slopestyle-Events gefahren mit Schmerztabletten. Halt auch mit der Diagnose im Kopf. Das war schon ganz schön Mindfuck und ganz schön stressig.
Das ist schon krass, dass man so ein Päckchen mit sich mitträgt. Ne? Und nach außen sieht es aus wie so das Dreamlife, so, wenn die Kids am Screen sitzen und denken, boah, ich will auch Mountainbike-Profi werden.
Ja.
Aber egal, mit wem du dich unterhältst, ey, da hat jeder doch einen Preis zu bezahlen.
Ja, ja. Nee, ich will jetzt gar nicht da rumjammern, das ist ein Traumjob. Aber das war schon ganz schön viel. Und dann habe ich zum Beispiel, ich war nicht lebensmüde, aber ich war so ein bisschen echt ein Kämpfer und wollte gewinnen. Zum Beispiel Crankworks war ich so, okay, fuck, die neuen Kids, jetzt der 18-jährige Paul Bass, der macht schon einen Tailwhip, den kann ich nicht. Was kann ich machen? Okay, ich springe über die ganze Box, weil ich kann weit springen, ich bin BMXer, habe ich gemacht. Und dann mache ich das einfach so. Und ich war da schon hatte schon einen zweiten Platz, aber wollte gewinnen und habe mich dann halt ein bisschen verschätzt und Fuß gebrochen.
Mhm.
Und es war aber echt ganz schön heikel, der Crash. Aber mit dem gebrochenen Fuß war ich dann, das war dann so das Perverse, so, okay, ich kann jetzt gar nicht arbeiten, ich habe keine Verpflichtung, ich kann jetzt eine Pause machen. Also war schon auch ein bisschen heftig so. Und dann bin ich alleine nach Asien, hatte auch gerade mit einer stressigen Freundin Schluss, war irgendwie alles passend.
Ja.
Und dann habe ich einfach im Internetcafé in Chiang Mai, habe ich irgendwie Yoga Tai Chi eingegeben und ich war Gott sei Dank in der Nähe vom Tao Garden, vom Mantak Chia, der hat viele Bücher geschrieben und war so eine.
Ja, aber wie kommst du dazu, Yoga Tai Chi einzugeben? Hat sich schon dafür interessiert irgendwie? Oder hat dir irgendeiner gesteckt, dass das helfen könnte?
Meine Schwester, die Physiotherapeutin war, meinte, ey, das geht gar nicht, wie verkürzt du bist. Und hat mir da auf jeden Fall so einen Hint gegeben. So. Und ja. Ich habe auch schon gespürt, dass ich halt sehr verkürzt bin und wie das zusammenhängt. Aber da war ich nicht wirklich offen dafür, aber durch die Schmerzen war ich so, okay, ich probiere alles. So.
Ja, aber würde man nicht einfach sagen, geh dich stretchen mal? Also so aus Sportlersicht, ne? Stretch dich doch mal ein bisschen, Junge.
Ja.
Also wie kommt man direkt auf Yoga? Vor allem ist ja auch ein paar Jahre her, da war ja Yoga noch ein bisschen abgespaceter, wie es heute ist vielleicht. Ne?
Ich glaube, irgendwie da beim Tao Garden waren so ein paar coole Esoterik-Leute.
Ja.
Also auch so echt coole Lehrer und Menschen, die mich beeindruckt haben. Und dann habe ich da einfach verschiedene Massagen ausprobiert. Tai Chi, Qigong und so ein bisschen in der Community gewesen und einfach mich mehr mit den Sachen beschäftigt. Und als ich zurückgekommen bin, nach 3 Monaten, ging es mir schon ein bisschen besser. Auch halt so die Massagen, die ich da ausprobiert habe, einfach die so ein bisschen tiefer gehen. Auch da die Thai-Massage ist ja auch so ein bisschen so für Yoga, für Faule, dass du halt die Bänder so ein bisschen stretcht und ein bisschen weicher wirst. So. Thailand war auch so, ich war glaube ich fast 8 oder 9 Mal in Thailand.
Ja gut, da ist man mit dem Thema Yoga wahrscheinlich auch an jeder zweiten Ecke konfrontiert. Ne?
Ja, ja, und da war ich dann mal so am Hippie-Strand, wo ich einfach Bambushütte, Kokosnüsse und da haben viele Bodywalker überwintert. Und dann konnte man da mal verschiedene Massagen ausprobieren, habe auch manchmal so Workshops gemacht. Das war dann ein bisschen später, das war dann so Anfang 2000 so. Ja.
Mhm.
Aber ja, das hat mir dann einfach geholfen. Und für mich war dann auch, dann in Berlin habe ich dann verschiedene Yoga-Stile ausprobiert, habe auch gelernt, okay, es gibt auch Stile, die scheiße sind oder die mir nicht gut tun. Es gibt Lehrer, wo ich gar nichts mit anfangen kann. Ich war zum Beispiel bei einer Lehrerin, die hat Iyengar, ist eigentlich ein guter Stil, aber sie war viel zu streng, weil ihr Lehrer hat sie zum Beispiel gehauen mit dem Stock.
Krass.
Und die hat uns nicht gehauen, aber die war total streng.
Die hat nicht gehauen. Ja. Warst du vielleicht im SM-Studio gelandet aus Versehen?
Nee, weil genau, das war so, die war genervt, dass ich bin gleich zu Level 3 gegangen. Ich war so, ich bin Sportler, ich mache hier gleich alles mit.
Ja, klar.
Und die war dann ein bisschen genervt, dass ich nicht in die Anfängerklasse bin und hat mich viel zu sehr reingedreht in die Übung und reingepusht. Und habe dann halt auch gelernt, dass man sich beim Yoga auch wehtun kann.
Ja.
Und zum Beispiel im Kopfstand hat die Warm-up gemacht, gleich am Anfang. Und ich hatte noch gar nicht die Technik und war dann auf meiner ledierten Wirbelsäule mit den 20 Gehirnerschütterungen im Kopfstand. Und wegen meiner kaputten Schulter habe ich das alles auf der Wirbelsäule getragen.
Ja, optimal, oder?
Ja, optimal.
Ich wusste gar nicht, dass es so viele verschiedene Yoga-Stile gibt, ehrlich gesagt.
Ja, nee, gibt es schon echt viel, auch viel Mist, aber auch viel Gutes. Ja.
Gibt auch Mist oder nur falsch umgesetzt?
Nee,
oder ist das Ansichtssache?
Das war für mich auch, das dann auch in einer spirituellen Szene, da gibt es halt auch Menschen, die Arschlöcher sind. Ja. Keine Ahnung, dann liest man wie ein Buch und denkt so, wow, was für ein krasser Typ. Dann lernt man ihn kennen und denkt, dann sieht man so, okay, das ist ein guter Lehrer, aber menschlich ist das ein absolutes Arschloch.
So. Ich dachte, Jura-Leute werden alle so tiefenentspannt und gechillt und wollen nur das Beste von dir.
Nee, halt auch Menschen, ne?
Ja.
Aber es ist dann auch okay, dann dieses, dann okay, dann die 80% finde ich gut von dem Lehrer und das nicht und dann das da mitnehmen. Zum Beispiel meine Yoga-Lehrerin, die hat einen Spitznamen Yoga-Kriegerin und die hat einen viel zu wenig Auszeiten gegönnt.
Mhm. Während zwischen Übungen oder was? Oder?
Ja, auch so nach einer 3-Stunden-Klasse und ich habe 2011, 12 habe ich die Ausbildung gemacht bei ihr in Amerika. Anna Forrest heißt sie. Und hatte aber pfeifisches Drüsenfieber. Und
auch noch?
EBV, ich war so neben der Kappe und ich war so, ey, ich muss mir auch eine Pause gönnen. Und das war dann einfach ein bisschen zu viel für mein System auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite war es auch sehr heilsam, da alles auszuschwitzen und meinen Körper zu heilen, ne? Und auch lernen, Lehrer zu sein, war auch ein guter Tool für mich. So.
Also ich hätte keiner bequatscht, keine Frau, die ich da hingelenkt hat oder so, sondern du hast einfach gemerkt, ja. Ey, das tut mir jetzt einfach extrem gut, dieses Yoga,
ja.
Dass du da so tief eingestiegen bist.
Ja, für mich war das schon so auch ein bisschen Hintergedanke, okay, ich will keinen normalen Job haben, ich will was machen, was mir Spaß macht.
Also die meisten Radler machen dann Radladen auf oder geben Fahrtechnikkurse.
Ja.
Das ist schon ein ganz eigener Weg, den du da eingeschlagen bist.
Ja, schon, ne. Ja. Ich habe halt auch gemerkt, ich habe sogar vor der Yoga-Ausbildung habe ich auch eine Atem-Körper-Energie-Ausbildung gemacht, weil ich gemerkt habe, hey, ich bin irgendwie auf der Eurobike gebe ich 1000 Autogramme, aber manchmal in mir drinne fühle ich mich irgendwie wie ein kleines Kind, also übertrieben, dass ich oder die Bestätigung von außen hat mich gar nicht glücklich gemacht.
Mhm.
Dieses Weltmeister oder da mal auf dem Cover oder da ein Interview, aber dann das kam irgendwie mal gar nicht an bei mir.
Schon immer? Oder war einfach so ein Gewöhnungseffekt?
Nicht schon immer, aber das haben viele Sportler so. Meine Eltern haben ihr Bestes gegeben, aber dadurch, dass ihre Eltern denen halt auch nicht alles beibringen konnten, zum Beispiel dann halt diese Bestätigung und Liebe, habe ich dann halt im Fahrradfahren gesucht,
ja.
Weil ich das bei meinen Eltern nicht so bekommen hatte. Und die haben ihr Bestes gegeben, eigentlich einen guten, super Job gemacht, aber halt... Dadurch, dass mein Papa seinen Papa nicht kennengelernt hat, meine Mutter ihre Sachen hatte und die Eltern im Zweiten Weltkrieg, was die für ein Paket getragen haben. Und es wurde einem ja so ein bisschen weitergegeben.
Mhm.
Und für mich war das so, ich wollte so ein bisschen mehr die Sachen verstehen, meine Triggerpunkte. Und ich hatte einen Freund, der ist Skydiver, der ist sein Leben lang aus dem Flugzeug gesprungen.
Lebt er noch?
Lebt noch, genau. Und der hatte mir das irgendwie empfohlen und irgendwie war ich schon auch immer offener für so eine Sachen. Und bin ich da einfach hin, habe so eine Gruppe gemacht, fand es gut und habe dann über 2 Jahre 14 mal eine Woche Intensivwochen gemacht zu verschiedenen Themen, zu Meditieren, zur innere Kindgruppe, zur Schattengruppe, zur Atemausbildung, Körperarbeit, alles Mögliche.
Krass.
Und es war noch... so krasse Erfahrung, zum Beispiel eine Woche meditieren mit Augenbinde, alles abgedunkelt.
Eine Woche lang?
Vipassana Retreat. Und was da für Sachen hochkommen, oder wie der Körper, ich habe so viel Energie gehabt und der Körper... Du
bist eine Woche lang komplett in einem abgedunkelten Umgebung? Ja,
genau, nur einmal, ich habe in die Flasche gepinkelt, Essen ist gekommen ins Kabuff, die haben alles reingebracht, nur einmal irgendwie zur Toilette.
Das klingt aber für das mich war wie Folter, Alter.
das war Bliss, so dieses, ich habe so viel Energie gehabt und wenn man halt nicht abgelenkt ist, wenn man nicht zugeballert wird, dann kommen eigentlich von der Tiefe so entweder Sachen hoch, mit denen man sich beschäftigen muss. Aber der Körper produziert zum Beispiel das eigene DMT auch. Das ist so wie andere nehmen da Drogen, um das zu haben. Und es ist ein totales Bliss-Gefühl. Ne?
Verrückt. Und das klingt für mich echt wie eine Horrorvorstellung. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht eine Woche in der dunklen Kammer sitzen, selbst wenn ab und zu gutes Essen kommt. Aber ohne Witz, was machst du da? Denkst du die ganze Zeit nach? Oder macht man dann auch Übungen? Oder?
Ja, das war auch das. Man sollte sich sogar auch nicht ablenken. Jetzt keine Sportübungen haben, keinen Sex mit sich selber und so weiter.
Halt. Also du sitzt einfach nur rum?
Halt klar, so ein bisschen bewegen, weil nur sitzen ist auch ungesund für den Körper.
Ja.
Das im Schneidersitz ist auch...
wild, ey.
Krass. Nee, weil ich hatte auch schon immer
so. Toilette, bisschen, wie läuft das dann? Auch im Dunkeln?
Ist auch abgedunkelt. Und,
aber abgedunkelt heißt jetzt, man sieht schon noch was.
Man sieht minimal was, ja.
Ja, okay. Ja, ja. Ach, verrückt, ey. Ja. Habe ich auch noch nie von gehört. Und das ist eine Art von Yoga.
Ja, also wie Passana-Retreat, aber halt als Dunkel-Retreat, ja. Wow. Und man gibt jetzt auch einige, die das anbieten. So. Das habe ich irgendwie was vor 15 Jahren oder so gemacht. Und ja, weil ich halt auch irgendwie immer einen ziemlich lauten Kopf hatte und einfach auch gemerkt habe, dieses Meditieren nach dem Yoga, das Atmen, was man da für andere Bewusstseinsentwicklungen haben kann und wie gut einem das tut. Ja. Mhm. Weil ich auch Lust hatte, mich mit meinen Sachen zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, ich habe da irgendwie aus der Kindheit so ein paar Sachen, die ich nicht verstehe, nicht glücklich bin. Und für mich geht es darum, einfach so die alten Sachen loszulassen, damit man es selber seinen Kindern auch nicht weitergibt. Oder einfach das Leben als Weiterentwicklung. So, geht für mich nicht so darum, was man an Geld oder anderen Sachen schafft, sondern glaube ich, ja, für mich dieses Glücklichsein, also sich weiterentwickeln. Ne?
Ja. Ja, das sage ich meinen Kindern auch mal, so, weil die sind jetzt 8 und 11, ne? Ja. Da kommen ja so schon so die ersten Gedanken, was werde ich später mal und so. Und dann geht auch immer recht schnell immer das, wenn sie eine Idee haben, ja, kann man da viel Geld verdienen.
Ja.
Und dann sage ich auch immer, das Allerwichtigste ist, dass ihr happy seid. Mhm. Ne? Denn wenn man happy ist, ist Geld nicht mehr so wichtig. Klar, man braucht einen gewissen, ein gewisses Geld braucht man einfach. Ne? Aber du musst nicht unbedingt reich sein, also du musst happy sein. Und jeder erreicht das anders, diesen Zustand. Aber
ja. Ja, merke ich auch bei meiner Tochter so. Das Schulsystem ist schon so ein Drill. Auch diese Noten, wie früh die anfangen, so mit Bewertungen. Und ist schon, ich finde, du müsstest mehr im Schulsystem, so mehr spielen, mit Stresssituationen umgehen, mehr basteln, mehr Abenteuer, mehr zusammen machen, Community. Ja, ja. Das ist zu wenig irgendwie in der Schule.
Das ist zu wenig, aber Noten an sich und Vergleich finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich fand, es gibt jetzt zum Beispiel bei den Bundesjugendspielen, gibt es in manchen Bundesländern keine Punkte mehr. Das
ist total bescheuert.
Und das finde ich völlig bescheuert. Ja. Also ich finde auch, man muss doch merken, ob man in was gut ist oder ob man sich nochmal anstrengen sollte. Ne? Ob ich noch Potenziale irgendwo wecken kann.
Ja, finde ich auch. Ich glaube nur dieses, wenn es so früh anfängt, so, ne, wie ich es gemerkt habe, in der zweiten Klasse schon. Weil dadurch, dass zum Beispiel in Berlin ab der 6. Klasse kommst du dann in die Oberschule und in Hessen oder in anderen Ländern hast du nach der 4. schon.
Ja.
Und für mich war das so gefühlt, dass die dadurch mehr Druck hatten. Okay, jetzt in der 3. Klasse, jetzt muss die Empfehlung kommen, jetzt muss langsam hier zack, 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 zack. Mhm. Sondern wo geht's hin? Oh, die Freundin haben gegen mir Empfehlungen. Und dann ist es halt für meine Tochter dann voll schlimm, wenn die dann
keine hat.
Ja.
Aber ist ja nicht wie früher, ist ja nicht mehr bindend, glaube ich. Die Eltern können ja trotzdem entscheiden, zumindest in NRW.
Ja.
Kann man ja dann, ja. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Mhm. Ja, und dann bist du Yoga-Lehrer. Ich hatte ja ehrlich gesagt irgendwann mal abgespeichert, das ist durch eine Frau zustande gekommen. Dass du jemanden kennengelernt hast, die sehr tief da in dem Thema drin ist, die dich da so ein bisschen rübergeholt hat.
Das war schon so ein bisschen auch so. Ich habe aber vorher mit Yoga angefangen. Mit Thailand und mit Yoga beschäftigen war davor. Aber damals die Nina Tenge, das war wie Nina MC, die mit Deichkind da irgendwie Musikerin war und die war auch Yoga-Lehrerin und das hat auf jeden Fall geholfen, so den Lifestyle so bei ihr mitzubekommen und zu sehen, wie die ihren Weg geht als Yoga-Lehrerin.
Mhm.
Das war schon hilfreich. So, ja.
Und das ist jetzt dein Job? Also wenn dich einer fragt, was machst du? Dann bist du Yoga-Lehrer?
Ja, ich sag schon, manchmal sage ich irgendwie, jetzt sage ich mittlerweile erst Yoga-Lehrer, dann Biker. So,
und Yoga-Biker, könnte ich auch sagen.
Ja, genau. Nee, auch so diese Weiterentwicklung macht auch Spaß. Jetzt zum Beispiel, dass ich in einer Reha-Klinik in Berlin unterrichte auch, in einer psychosomatischen Klinik. Und es ist schön, da so den Menschen zu helfen. Und die nehmen das so dankbar an, weil die sind da halt sind in der Klinik und sagen, oh shit, wir müssen was ändern. Und wenn man dir dann Tools gibt und es denen halt einfach normal vermittelt und auch authentisch ist und sagt, ey, ich kenne das mit dem Stress, ich habe einen Hörsturz gehabt, einen Bandscheibenvorfall, einen Burnout auch, kenne ich alles, Immunsysteme auch, ich verstehe euch. Hier sind ein paar Sachen, die mir geholfen haben.
Ja,
so.
Ja.
Und dann können die das halt viel besser annehmen. So.
Ja, vor allem, wenn man es macht und dann auch einen Erfolg sieht. Ne?
Ja.
Also ich habe ja auch so ab und zu mal so kleine körperliche Melessen, aber jetzt nichts Wildes. Ne? Tut mal Knie weh oder meine Schulter und so. Und da habe ich im Internet so zwei Typen gefunden. Ich nenne jetzt den Namen mal nicht. Wir können das gleich off-record machen. Und das sind, glaube ich, auch Ärzte, aber die sind so keine Schulmediziner in dem Sinn, weil der Schulmediziner sagt immer, hier nimmst du eine Tablette und ich hole dir eine Spritze rein und alles wird. Und die machen eigentlich alles über den. Du musst es denen. Und es ist verrückt, ey, dann dehnst du da eine Woche mal intensiv oder mal zwei. Und dann sind meine Probleme, die ich so habe, immer weg. Das finde ich schon krass. Und das ist ja auch so, ich glaube, das ist dasselbe dann beim Yoga, wahrscheinlich Faktor 10, dass du einfach merkst, wenn du Bewegungen machst, was die im Körper auslösen. Ne? Mhm. Und dass du vor allem selber was machen musst. Du kannst nicht dich darauf verlassen, dass eine Tablette hilft oder so. Ich meine, die übertüncht vielleicht Schmerzen, aber die bekämpft, also die löscht sie ja
total. Nee, was mich auch so gecatcht hat, war einfach auch, übertrieben gesagt, war ich im Moment und happy, wenn ich halt einen Adrenalinkick auf dem Bike hatte und einen 20-Meter-Hügel gesprungen bin, dann musste ja im Moment sein. Dann war ich happy. Der Affe im Kopf war mal ruhig so. Adrenalinkick. Ja, und dann einfach so bis zum Moment und bis zum Frieden. Und dass ich das halt auch auf der Yogamatte dann spüren konnte.
Ja.
Und vor allen Dingen auch, dass ich gemerkt habe, dass ich einfach diese, weil ich so im Kämpfen war, im Fighter-Modus, dass ich halt die Balance brauche, auch dieses Loslassen. Und was ich mal merke, ich unterrichte auch sehr anstrengend mein Yoga, mache sehr viel Atmen, sehr viel Bauchübungen, auch Kraftübungen, dass die aus dem Kopf rauskommen, im Körper sind und dann halt am Ende loslassen können. Und eigentlich die ganzen Übungen, die ganze Anstrengung, dass man halt am Ende halt eine Tiefenentspannung hat. Und da merke ich halt auch immer so dieses, wenn man da richtig loslässt, das kann so heilsam wie stundenlanger Schlaf sein.
Ja, manchmal pennt man dabei auch ein, oder?
Ja, vorkommen. Wenn Leute das gut können, loslassen auf jeden Fall.
Ja.
Aber viele sind wirklich, die dann Augen offen und zappeln und Angst haben, sich zu spüren halt auch.
Ja. Ja. Ah gut, das sind wahrscheinlich die zum ersten Mal oder so. Oder noch nicht so oft Yoga gemacht haben. Also ich habe auch so ab und zu mal Yoga gemacht. Meine Frau, die findet Yoga auch ganz cool. Ich habe da mal mitgemacht und wir waren auch mal bei so einem Yoga-Kursen und so. Mhm. Und wenn du damit gar keine Berührung hast, so wie ich anfangs, dann findest du manche Sachen schon auch ein bisschen komisch. So gerade diese Atemübungen, wenn man da so rumstöhnt und so, dann das fand ich doch auch ein bisschen befremdlich. Aber am Ende, wenn du dann da liegst und alle chillen so, dann, also da bin ich auch schon fast eingeschlafen bei, muss ich sagen. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Und machst du da jetzt, hast du dein eigenes Yoga-Studio in Berlin? Oder?
Das nicht. Ich mache so ein bisschen Personal Training auch mit einigen Kunden. Habe ein hochwertiges Yoga-Studio, ein Fitnessstudio in Zehlendorf und eine Yogaschule.
Aber nicht eine Stunde weg?
Nee. Die halt so in der Nähe sind und auch ein bisschen Business-Yoga, Firmen-Yoga. Das ist mal ganz gut, weil die Leute da auch ein bisschen besser zahlen und die auch sehr dankbar sind. Und ich merke auch, dass es da bei den Geschäftsleuten auch sehr gut funktioniert. Und nebenbei halt Bike. Und klar, jetzt mit der Bike-Krise ist das so ein bisschen weniger geworden. Nur.
Bei Riva haben wir uns auch getroffen. Da warst du auch gebucht, ne?
Ja.
Da bucht jetzt die Bike hier für die Events.
Ja. Aber ich meine jetzt so zum Thema so Bike-Sponsoren. So ich bin super dankbar. Ich bin 48, dass ich da immer noch drin bin und so ab und zu ein paar gute Shootings und Videos mache, dass ich immer noch so ein bisschen im Gespräch bin.
Hast du eine Reichweite?
Ja, genau. Habe ich ein bisschen verschlafen. Hab nur 7.500.
Ah, da müssen wir nochmal ran. Ja.
Ja.
Und dann jetzt hier in Willingen, aber geil, jetzt shift schon wieder. Machst du jeden Tag auf der Bühne, ist es dann, oder wo macht ihr
das? Nee, Gott sei Dank nicht.
Da kommen wir ja gar nicht runter, ne?
Ja, und auch wenn Leute zugucken, das ist nicht so geil. Nee, und auch so ein Raum abgeschlossen ist schon besser. Geht manchmal auch, wenn es Natur ist und ruhig ist, geht schon auch, aber im Hotel hier, so ein bisschen hochlaufen, ganz schöner Raum da und dann morgen um 9 nochmal.
Also nur einmal am Tag, oder?
Ja,
lässig.
Ja.
Morgen soll es ja leider viel regnen. Vielleicht komme ich dann zum Yoga. Ja,
vielleicht kommen wir Yogis dann.
Eigentlich hatte ich mich jetzt dann doch noch kurz entschlossen zum Enduro angemeldet. Morgen nämlich. Ist ja Rennen.
Ja.
Ich war den ganzen Tag mit den Leuten von Abus unterwegs. Die haben so ein eigenes Team. Abus Factory Racing nennt sich das. Und die wollten halt Fotos von dem Team beim Enduro-Rennen. Und da habe ich gesagt, ey, lass uns doch lieber beim Training. Weil dann bist du gechillt und musst du nicht durchballern. Und deswegen bin ich heute den ganzen Tag mit denen auf den Strecken unterwegs gewesen. Dann haben wir heute Abend gedacht, ey, jetzt kenne ich ja eigentlich jede Strecke ganz gut. Jetzt fahre ich mit. Genau, ich habe mir vorhin noch die Startnummer geholt.
Und wie ist bei dir mit so Adrenalinkick oder dieses Rennen, das juckt dich dann schon noch richtig, oder?
Jein, also ich habe schon noch immer Bock voll zu fahren. Ich fahre immer noch gern mal ein Rennen, auch wenn ich nicht die Zeit habe, eigentlich viele Rennen im Jahr zu fahren. Und aber ich merke, dass ich nicht mehr bereit bin, so hohes Risiko zu gehen und mich auch nicht mehr über Gebühr anstrengen. Weißt du? Also ich weiß noch, früher bei Rennen, da kamst du manchmal ins Ziel und hattest wirklich so Blutgeschmack im Mund, ne? Weil du einfach so getreten hast wie ein Ochse und so. Das mache ich nicht mehr. Oder wenn irgendwo Stellen sind, wo du weißt, ja, du könntest jetzt hier, weiß nicht, abziehen und über das ganze Wurzelset drüber springen und hast so eine 40% Chance, dass du da stehst.
Ja.
Das mache ich dann auch nicht mehr.
Das ist ja gut, also, ne, dass da halt nicht mehr alles sein muss. Ne?
Nee, und das ist witzig. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ne? Das ist wahrscheinlich schon dem Alter geschuldet. Oder vielleicht auch, weil das Sturzkonto voll ist.
Ja.
Dass man auch keinen Bock mehr hat um jeden Preis. Und wenn du dann guckst, die jungen Leute, die einfach 20 Jahre oder 30 Jahre jünger sind, das ist ja auch eigentlich nicht, also ist physisch nicht machbar, da mitzuhalten.
Ja, total. Für mich ist manchmal, dass ich merke, wenn ich so im Flow bin oder ich fahre total gerne Trails und wenn ich dann einfach merke, oh, das passt total gut oder auch dieses, ist ja immer auch der Adrenalinkick, wenn man das erste Mal die Trails springt, so, jetzt war ich gerade in Berlin auf so BMX-Trails und ich weiß, ich kann das alles, aber trotzdem die ersten Versuche, wenn du halt da so einen spitzen, harten Lehmhügel zu weit oder zu kurz springst, mein Fuß oder mein Knie freut sich nicht, so, mein Rücken auch nicht.
Nee.
Und dann, aber dann fährt einer vor und dann ist das mal total geil, das dann wieder zu machen und dann macht es auch Spaß.
Ja.
So,
Nee, und was ich auch habe, was ich merke, dass mir das Training und das Fahren, schnell fahren, das macht mir immer voll Laune. Und wenn du dann wirklich im Rennen mal, jetzt so beim Rennen, so eine Enduro-Stage, ein bisschen mittendrin und dann muss ich halt schon die ganze Zeit Gas geben, das ist dann nur noch so halber Spaß.
Mhm.
Ne? Weil dann ist so ein Druck dahinter, so eine Pflicht. Ja. Aber trotzdem, also ich freue mich ein bisschen auf morgen. Ich hoffe, dass der Regen ein bisschen nachlässt.
Ja. Ich bin schon auch viel im Wald bei mir und dann, ich muss noch ein bisschen mehr längere Touren fahren, aber ich genieße das einfach in der Natur zu sein und mache da so meine. In Berlin gibt es ja auch echt gute Trails.
Ja. So Trails paar, meinst du jetzt Jumps oder?
Mountainbike Trails, Jumpspots so auch.
Ja.
Aber auch so die Trails, die man so, Cross-Country Trails, die man zusammenbinden kann und einfach dann so 2 Stunden unterwegs ist im Wald. Und für mich geht es immer darum, in Natur zu sein, auch da einen Kopf frei zu haben. So.
Ja. Wir haben gesehen, du hast ein sehr schönes Rad mitgebracht aus Dresden, ne?
Genau.
Hast du gesagt? Sauer?
Genau, Sauer Bicycles, ja.
Voll gut. Und die unterstützen dich, oder?
Mhm. Ja, und die schweißen sogar auch in Dresden. Und,
haben die auch ein BMX-Rad?
Hast du noch ein BMX-Rad? Nee, habe ich gar nicht mehr. Aber ein Deutschland-Bike halt, ja.
Das haben sie?
Ja.
Ja, ja, geil.
Ja.
Ich habe die zum ersten Mal gesehen vor ein paar Jahren auf der Cycling World in Düsseldorf.
Ja.
Ich weiß nicht, warst du da schon mal auf der Messe?
Ja.
Das ist eigentlich auch ein gutes Yoga-Publikum, denke ich.
Ja.
Könntest du mal was ankurbeln da passt das gut hin. Da haben die mir auch schon sehr gut gefallen, so viel Stahl und Geschweiß und
einfach so Rider-owned Company und die leben diesen Stil total.
Ja,
und
die gefallen mir auch.
Aber auch Dresden, die Szene hat mich auch überrascht, wie cool die ist. So eine Dresdner Heide, die Trails da direkt, auch da, wo Sauer das Warehouse hat. Direkt aus der Tür sind die Trails sozusagen.
Ja, du beginnst so langsam schon direkt das Erzgebirge, oder? Geht da los, ne?
Nee, das ist noch ein bisschen weiter.
Ein bisschen weiter?
Ja.
Ist Dresden flach? Ich weiß gar nicht. Oder?
Also auf jeden Fall ist es eine coole Dresdner Heide mit ein paar Höhenmetern und
einem
guten alten Wald
mit Trails. Ein guter alter Wald ist gut. Ja, nice. Hast du noch Tee?
Ein bisschen noch, ja. Was haben wir denn, was ist denn noch wichtig?
Ja, sag mal, was ist denn noch wichtig? Was haben wir noch?
Ja. Nee, also ich glaube, so viele Sportler haben das ja auch so dieses, wenn man mal so on top war, das ist mal gar nicht so einfach, das so loszulassen und deswegen bin ich ganz happy, dass sich das so noch verbindet mit Yoga.
Ja.
Aber und bin auch total dankbar, dass ich da so meine Top-Zeiten hatte, so, wo ich so viele Autogramme auf der Eurobike geschrieben habe und meine ganzen Signature-Produkte hatte und so weiter.
Musst du denn noch Autogramme schreiben, wenn du hier durchgehst jetzt, durchs Festivalgelände?
Nicht, also jetzt einmal, so am Freitag hat mich einer gefragt und der hat 10 Fotos ausgedruckt. Und ich war so, wow.
Geil.
Aber hat mich überrascht, weil das jetzt nicht mehr so viel passiert.
Ich wollte gerade sagen, die ganzen New Kids, die so nachkommen, ne,
die kennen einen nicht mehr. Die kennen dann halt die neuen YouTube-Stars. Ich
wollte gerade sagen.
Halt, ist auch also, okay.
Ich hatte, habe ich zu einem anderen Podcast schon mal erzählt, aber dir noch nicht. Wie heißt sie? Sabine Oswald, sagt ihr was? Die macht so Kinder- und Jugendcamps.
Ja. Ne? Ja.
Und die hat uns erzählt, wenn die Kids da fragen, wer sind eure Idole?
Hm.
Dann kommt ganz vorne Fabio Wittmer.
Ja.
Ne, und hauptsächlich der. Und wenn man dann fragt, ob sie Loic Bruni oder so kennen viele gar nicht.
Ja.
Das ist, und das ist schon krass, wenn du siehst, also wie viel die im Netz hängen müssen, die Kinder, dass die halt wirklich so YouTube-Stars kennen und gar nicht mehr so Top-Athleten.
Ja.
Das finde ich schon eine krasse Entwicklung. Ich weiß auch nicht, ob ich die gut finde. Ja, aber es wurde der Gang der Zeit, ne?
Ja.
Naja. Ich habe zum Ende noch so ein paar kleine Fragen. Mhm. Also so Quickies, da kannst du, die kannst du mit Ja oder Nein beantworten.
Mhm.
Kannst aber auch eine Stunde drüber reden.
Okay.
Das nächste Mal, wenn ich ein Wochenende ohne Pläne habe. Also du musst den Satz jetzt quasi vervollständigen.
Mhm. Mache ich irgendwie einen Camping-Bikepacking-Trip mit meiner Tochter oder mit meinem Papa?
Warum nicht mit beiden?
Jeweils.
Also die sind nicht kompatibel zusammen?
Doch.
Oder was möchtest du mir sagen?
Nee, das passt auch. Und wie beides ist cool. Nee, weil mein Papa wird 80 dieses Jahr.
Ach geil.
Und
der fährt noch Fahrrad?
Der fährt noch Fahrrad und ist fit.
Nicht E-Bike?
Nicht E-Bike, richtig Fahrrad.
Ach, krass,
richtig
mit 80. Fahrrad.
Ja. Und richtig, Respekt. Richtig, weil das ist der Grund, warum er noch so fit ist. Und man weiß ja mal nie, wie lange die Eltern noch da sind. Nee. Und das ist einfach so dieses, wow, und mit da will ich so einen kleinen Trip. Man muss gar nicht so groß und lang und aufwendig sein, sondern einfach dieses zusammen was machen und Bikepacking und.
Also mit übernachten, verstehe ich unter Bikepacking.
Ja.
Ja, geil. In Berlin?
Ja, ich bin noch mal überlegen, weil er kommt aus dem Allgäu, ob man da was macht oder
kommt
einfach.
Kommt aus dem Allgäu, dein Vater?
Hm? Aus Kaufbeuren, ne?
Und da, ja, im Moment. Also du bist ja in Berlin groß geworden.
Ja, der, das ist halt wegen der Army dann. Damals mussten die in Berlin nicht zur Bundeswehr.
Ah, okay.
Und das hat dann wir in Berlin geblieben. Ne?
Ah, verstehe.
Ja.
Ja, stark. Ja, cool. Mein Vater ist, der wird 85 dieses Jahr. Und also die fahren auch noch mal ein bisschen Fahrrad. Aber der hat früher sehr, sehr gut Tennis gespielt. Ne? Mhm. Aber eigentlich ist er, also er ist noch fit, aber trotzdem ist er natürlich ein alter Mann mit 85. Ne? Geht so ein bisschen gebeugt und so, ne? Und meine Tochter spielt jetzt Tennis und der hat früher auch sehr gut Tennis gespielt und wir waren neulich im Tennisclub und da sind immer so die Wände, wo man so gegenspielen kann. Und da haben wir so aus Spaß so ein paar Bälle gespielt, also ich und meine Tochter. Und dann meinte mein Vater, ach komm, ich will auch mal. Und dann hat er den Schläger in die Hand genommen und hat der Bälle geschlagen und der war von der Körperhaltung und von allem war der auf einmal 20 Jahre jünger.
Wie cool,
Ey, so geil.
Ja.
Das hat richtig Spaß gemacht.
Ja, Hammer.
Okay, wir machen weiter. Als nächstes lerne ich
Italienisch.
Echt?
Wäre endlich mal dran.
Ich bin auch dran.
Oh. Ohne Witz. Ich war so oft in Italien.
Ich versuch's auch gerade.
Weil ich habe in Riva waren fast nur Italienerinnen in meinem Kurs.
Das kann man in Italien gar nicht anders erwarten.
Ja, aber Gardasee waren ja sonst eigentlich nur Deutsche fast.
Also stimmt,
das hat sich arg gewandelt. Nee, und ich habe immer diese Ausrede gehabt. Und letztes Jahr war ich mit meiner Tochter auch in Italien. Und ich habe so gesehen, wie schnell die das gelernt hat. Oder was heißt gelernt, aber das so nachgemacht hat. Und ich will mir diese Ausrede nicht mal sagen.
Ja.
Und einfach machen.
Ja. Hast du schon angefangen?
So ein bisschen mit einer App, ja.
Duolingo?
Ja.
Ja, hab ich auch. Ja. Hab ich auch. Duolingo. Ich kann jetzt auf jeden Fall dir schon den Weg zur Moschee erklären. Das war auch wieder so ein Punkt, wo ich dachte, boah, ich muss das alles so. Ich weiß nicht, ob du auch schon da bist. Aber dass du jetzt auf Italienisch lernst, wo die nächste Moschee ist, also das geht mir persönlich schon wieder ein bisschen zu weit, aber okay. Die nächste Frage weiß ich, glaube ich, schon die Antwort. Meine nächste Flugreise?
Ich hoffe nach Thailand mit meiner Tochter.
Ach krass, ich hätte gedacht, du sagst, ich fliege nicht mehr.
Nee, ja. das ist so das Nächste, weil meine Tochter ist eigentlich sozusagen auf einer Insel in Thailand entstanden.
Verstehe.
Gezeugt worden.
Ich angeblich auf Korsika, also ich bin auch so ein Inselmensch.
Ja, ja. Und dadurch, ich habe ihr immer oft von der Insel erzählt und so ein paar Bilder und ich habe da immer sehr, sehr schöne Erfahrungen gemacht auf so einer kleinen Fischerinsel. Und die will ich ihr zeigen.
Sehr gut.
Ja.
Du sprichst immer nur von der Tochter, die Mutter kommt nicht mit.
Ja, die hatte sehr schnell einen neuen Freund und wir sind sehr lange schon getrennt. Und seit 8 Jahren fahre ich jetzt immer alle 2 Wochen nach Frankfurt und ist leider eine sehr lange Strecke, aber es lohnt sich, mein Kind zu sehen und ist so wertvoll, aber es ist schon ganz schön anstrengend.
Du musst sie in Frankfurt besuchen?
Ja.
Und dann, wie funktioniert das? Dann nehmt euch eine Ferienwohnung oder?
Ich habe Gott sei Dank, kann ich auch mal Props geben, es gibt so ein Netzwerk, das heißt Welcome GmbH oder Welcome Und die helfen Eltern in Trennungssituationen, aber auch halt dieses, es gibt so viele, die halt einfach, du kannst nicht 15 Jahre lang irgendwie ein zweites Apartment oder Airbnb machen.
Nee.
Und es ist einfach unfassbar teuer. Und das ist halt auch einfach sehr cool, wenn man was Persönliches hat. Und ich bin super dankbar. Ich habe da einen Banker in Frankfurt gefunden, wo der ein großes Haus hat, wo ich unterkomme, wo ich ein Zimmer habe mit meiner Tochter. So.
Ja, mega.
Und auch schon ab und zu Freunde, die ich so von früher kenne, die auch Kids haben, was natürlich auch total wichtig ist. Aber so kann ich das halt stemmen. So, ne?
Habt ihr denn in Frankfurt gelebt oder wie kommt das mit Frankfurt?
Die Eltern meiner Ex-Frau kommen aus Frankfurt. Aber okay. Meine Tochter ist in Berlin geboren und
nach der Trennung ist sie nach Frankfurt.
Ja, okay, ja genau. Verstehe. Und die hatte ziemlich schnell einen neuen Freund, ist schwanger geworden, deswegen konnte sie abhauen.
Ja.
Und dann war ich so, okay, alright.
Puh, hart. Ja, aber schön, dass du das so aufrechterhältst. Ne? Gibt ja auch.
Nee, ist so wichtig, ja.
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 Ja. Ja, voll.
Ja.
Okay, was haben wir denn noch hier auf meiner Liste? Habe ich mir noch. Achso, die beste Entscheidung, die ich hier getroffen habe.
Damn.
Schwierig, ne?
Puh.
Vor allem so aus der Hüfte geschossen.
Aus der Hüfte geschossen. Ja,
kannst du,
weil alle anderen Sachen sind irgendwie so unwichtig, so, weil das ist irgendwie jetzt meine Tochter, ist jetzt mir so mein Wichtigstes. Einfach.
Also von dir stammt doch auch der Satz, oder die Schule hat, das Biken hat mir Dinge gezeigt, die mir die Schule nie hätte zeigen können.
My bike took me place of school never could.
Ja, ja, ja. Hätte ich jetzt gesagt, die beste Entscheidung war, aufs Fahrrad zu setzen und nicht auf die Schule.
Also das auf jeden Fall auch immer noch, aber wenn man jetzt Papa ist, ist dann schon, ich meine, Schulbildung ist auch wichtig.
Ja.
Und für mich so, ich habe mich da so ein bisschen durchgemogelt und manchmal merke ich auch so, wenn Leute, die so eine normale Ausbildung gemacht haben oder so weiter, die haben dann manchmal noch mehr Struktur. Und ich muss zugeben, dass ich manchmal so ein bisschen so dieses als Fahrradprofi, ja, ich mache immer mein Ding. Ich habe Disziplin, aber manchmal so beim Papierkram, da fehlt mir manchmal die Struktur. Und beides ist gut.
Ja, sauber. Okay, dann wenn wir schon bei der.
Also eine kurze Frage ist dann einfach, dass ich für mein Kind einfach so am Start bin. So ist die beste Entscheidung.
Ja.
Weil es irgendwie was Wichtiges, ja.
Ja, wenn man Kinder kriegt, verändert sich einiges am Mindset, ne? Also
ja.
Ist mir so aufgefallen.
Ja.
Ich bin auch seitdem deutlich dünnhäutiger geworden, was so Nachrichten und so angeht, gerade wenn Kinder im Spiel sind.
Mhm.
Also das, boah, da kann ich mir viele Sachen gar nicht mehr geben.
Ja.
Auch so Bilder aus dem Krieg, so ja. Ukraine, Gaza und so.
Ja.
Früher hast du gedacht, ja gut, da kommen halt auch Kinder um, passiert, ne? Und heute,
ja.
Furchtbar.
Ja.
Okay, passend zu der Frage davor, den größten Fehler, den ich hier gemacht habe.
Tja.
Du hast keinen gemacht. Lassen wir es einfach so stehen. Oder so viele, dass du dich jetzt nicht entscheiden kannst.
Keine Ahnung, eine Wohnung in Neukölln zu kaufen, in Berlin-Neukölln Anfang 2000.
Das war ein Fehler?
Wäre besser gewesen. Ja.
Ach, wäre besser.
Wäre besser gewesen, ja. Ich habe irgendwie so einen Aktienberater damals vertraut.
Ja.
Und der habe ich ein bisschen Geld in den Sand gesetzt. So, ja.
Wirecard. Hoffentlich nicht.
Nee, das ist nicht.
Okay. Ja. Gravelbiken ist für mich?
Ich fand immer diesen Hype so ein bisschen too much, aber ich muss zugeben, die sind ja so schnell, die Fahrräder, und machen auch Spaß. Aber für mich ist, ich mag Federung, ich bin einfach gerne im Wald, ich will jetzt nicht in Berlin auf einer Betonstraße sein.
Ja gut, mit dem Gravel kannst du ja auch durch den Wald.
Kannst du auch, ne? Aber dann fahre ich einfach auf dem Mountainbike Hardtail.
Okay.
Das ist auch okay.
Also die Frage nach Rennrad spare ich mir jetzt komplett?
Aber das kommt schon noch. Ich will es schon ein bisschen, weil ich Bikepacking auch machen möchte, wo es dann einfach mehr Sinn macht,
ja.
Mit weniger Kraftaufwand längere Strecken zu fahren.
Klar.
Und das möchte ich auch noch mehr machen, weil ich merke, wie meinem System das gut tut, längere Strecken zu fahren.
Ja, ja, aber verkürzt, ne? Aber gut, du machst ja Yoga.
Ja.
Das ist schlau. Ja. Jetzt checke ich einiges. Guck mal, nach einer Stunde raffe ich langsam dein Konzept. Okay, E-Biken ist für mich?
Macht Spaß.
Macht Spaß. Hast du ein E-Bike?
Ja.
Sauer hat keins, ne?
Ja, Sauer nicht. Ich hatte ja lange und Vinox als Sponsor.
Ah ja, richtig.
Die haben halt Marketing gekürzt und dann zack, weg. Aber muss zugeben, ja, dass das echt Spaß macht und einfach, dass man so ein bisschen größere Kreise zieht. Und ich auch sehe, wie manchmal war ich so, ich bin jetzt eigentlich müde, aber dann, okay, fahre ich doch nochmal kurz auf den Teufelsberg, habe einen Sonnenuntergang. weil meine eigene Batterie so ein bisschen leer war sozusagen. Und dann, dann fahre ich mit Batterie Vollgas hin und mache dann einen Gang runter und schwitze ein bisschen mehr. Ja. Also und finde es cool, dass mehr Leute Fahrrad fahren.
Ja, das ist brutal geworden, ne? mit dem E-Bike-Boom.
Ja, ich meine, klar, schon so ein bisschen, wenn dann manchmal so Anfänger in den Bergen sind, die dann irgendwie hochheizen und dann mit einer schweren Kiste ohne Skills runtereiern, ist ein bisschen sketchy, aber ja, macht Spaß.
Ja. Ja, was ich ein bisschen schlimm finde, dass so viele dazugekommen sind zum Biken, durchs E-Biken, weil es jetzt einfach ist, die gar nicht so diese Etikette haben, die man vielleicht im öffentlichen Wald und Feld so an den Tag legen sollte. Ne?
Ja, ja.
Die sich eine App aufrufen und denken, boah geil, das ist ja alles voll mit Mountainbike-Strecken, ich baller jetzt hier durch den Wald.
Ja, ja.
Und so einfach ist es ja nicht.
Ja, das stimmt. Ja.
Aber die erreiche ich auch nicht hier über den Podcast insofern. Ja.
Ich hab bei dir, wo wir Wald und Forest, Wald, hast du einen so eine, wie heißt das, Memo mal gepostet, so ein Bild, wo die irgendwie so wie Sepp, hier, wir können ja jetzt hier eine Schneise reinbauen und einen See bauen und wie war denn der genau Satz? Ich krieg's nicht mehr zusammen.
Ach, das war irgendwo in Bergen, war ich da, ich glaube, das war bei Cortina oder so, und da haben die gerade eine neue Skipiste angelegt. Hm. Ich glaube, du meinst den Post, eine neue Skipiste angelegt für Olympia. Und es war einfach ein Hang gerodet auf einer Breite von, weiß nicht, 400 Meter oder so, wie breit so eine Olympia-Skipiste sein muss. Mit tiefen Gräben, die sie da reingezogen haben, weil da die Leitungen reinkommen für die Schneekanonen, für die Beschneiung. Also es sah wirklich aus wie Sodom und Gomorra. Mhm. Und dann hatte ich da, glaube ich, irgendwie so ein, hatte ich so drunter geschrieben, so ja, dass das alles halt in Ordnung ist und das machen wir jetzt. Und da haben sich so zwei Bergbauern unterhalten oder so.
Ja, genau.
Ja, aber ein Mountainbike-Trail? Nee, auf keinen Fall. Denk mal an die Umwelt.
Ja, genau. Perfekt. Das ist einfach so perfekt, weil ich habe auch so einen Hals, wenn dann die Förster irgendwie die Trails kaputt machen, fahren dann irgendwie mit riesen Maschinen rein, um Holz abzuholzen und verdichten den Boden und sagen dann, dass wir irgendwie was kaputt machen.
Mhm.
Und dann ist auch im Berliner Wald, da ist echt auch richtig coole Kids, die da am Basteln und Bauen sind und eine coole Community.
Ja.
Und letztens war halt auch im Berliner Wald einfach so ein Stück, wo man keinen gestört hat. Ich verstehe es, wenn irgendwie direkt am Wanderweg ein Kiddy jetzt einen Absprung reinbaut.
Na,
und
klar.
Dann verstehe ich es, aber das war mitten im Wald und dann sind sie da mit Auto, breite Spur rein und haben anderen Holzschutt und wieder abgeworfen und Riesenberge und das ist einfach zugebaut.
Und ich finde gerade in der heutigen Zeit, ne, wo die Verlockung durch diese Social Media oder New Media und so riesig ist, auch für die Kinder, ey, da musst du da jedes Kind und jeden Jugendlichen fördern, der sich irgendwie anders versucht zu beschäftigen.
Voll, ja.
Ja. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort.
Totally.
Oder hast du noch was?
Nee, wenn du noch Fragen hast, nee.
Keine Fragen mehr.
Ich war nicht ganz so wach heute, aber ja.
Ich kenne dich nicht anders.
Danke.
Du bist schon ein tiefenentspannter Typ einfach, schon immer gewesen.
Nee, ich bin immer so richtig wach, wenn ich Sport mache oder die haben dich wach, aber so habe ich einen sehr ruhigen Puls.
Ey, du hast heute Morgen um 9 halt Yoga gemacht, oder?
Ja, ein bisschen den Berg, mich auch hoch, ein bisschen zu Rad zu fahren. Ne?
Bist du ja auch Rad gefahren heute?
Ich bin nur die Straßen hoch, weil ich hatte gar nicht so Lust auf, weil es so voll war.
Ja.
Und bin einfach nur die Berge hoch, um ein bisschen Höhenmeter zu haben.
Jetzt mal hier die Enduro-Strecke abfahren müssen, das sind echt, also die Stages sind super. Mhm, ja. Also Willing ist ja jetzt nicht so the place to be, finde ich.
Ja.
Aber die Enduro-Strecken, die hier in den Wald gelegt haben, immer geil. Immer
okay.
Ach, richtig, cool. Richtig schön. Ja. Timo, hat mich voll gefreut.
Nice.
Dann trinken wir jetzt, also ich trinke mein Bier aus, du deinen Tee. Und ja,
ja
danke fürs Hiersein.
Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Ciao.